Grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen im Programm von Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Lebenshilfe. In der nächsten Stunde hören Sie einen Vortrag von einer unserer langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen in Sendungen und im Impuls von Dr. Ursula Königsgreven. Nach jahrzehntelanger seelsorgerlicher Tätigkeit hat sie sich Gedanken gemacht zu der Frage, was ist das Leben, was ist die Seele? Wenn wir heute vom Leben sprechen, liebe Zuhörer, dann meinen wir damit das Leben hier auf der Erde. Und viele von Ihnen haben sich sicherlich schon mal die Frage gestellt, was macht mein Leben aus? Was ist für mich Leben? Was ist mein Leben? Was ist das Leben? Dabei hat jeder von uns völlig andere Vorstellungen und Erklärungsweisen von dem Leben. Und wir schauen schon mal mit gemischten Gefühlen auf das Leben anderer Menschen oder anderer Lebenswesen. Entweder wollen wir dann ganz gerne jetzt sofort und auf der Stelle mal tauschen mit dem anderen oder wir denken, ach, mein Leben, das ist doch ganz gut, so wie es ist. Denn jeder von uns, der empfindet ja auch anders und jeder von uns nimmt anders wahr. Die Seele eines jeden Menschen ist anders beschaffen. Und jetzt sind wir auch ja schon bei der zweiten Frage, über die Frau Dr. Königsgreven heute sprechen wird, nämlich, was ist die Seele? Haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, schon mal versucht, einem Kind zu erklären, was eine beziehungsweise die Seele ist? Ob man die Seele sehen kann oder nicht? Ob die Seele einen bestimmten Platz hat im Körper? Und dann noch die Frage, ja, wann kommt die Seele überhaupt in den Körper? Kann ein Baby im Mutterleib schon etwas wahrnehmen und spüren? Was speichert eigentlich die Seele jetzt auch des Ungeborenen? Also, es erwartet Sie die nächste Stunde, liebe Hörerinnen und Hörer, ein spannender Vortrag. Was ist das Leben, was ist die Seele? Mit Dr. Ursula Königsgreven, die ich nun ganz herzlich am Telefon im Krefeld begrüßen darf. Grüße Gott, Frau Dr. Königsgreven.
Grüße Gott, Frau Böhler.
Frau Dr. Königsgreven, wir haben uns ja entschieden im Vorgespräch oder in der Planung, dass wir diesen Vortrag, diese Sendung im Rahmen unserer Lebensschutzsendung am Dienstag mit hineinnehmen. Aber ich möchte Sie dennoch fragen, wie kam es zu dem Vortrag, wie kam es dazu, dass Sie sich einem Thema auch angenommen haben, über das sich schon in den letzten Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden auch schon namhafte Kirchenväter und Philosophen Gedanken gemacht haben?
Ja, Frau Böhler, Sie wissen ja, dass ich eigentlich Biologin bin und dass ich dann im Laufe meines Lebens immer mehr zur Seelsorge hingeführt worden bin und 20 Jahre in diesem Werk gelebt habe, Leben für die Einheit der Christen. Und so haben mich diese Fragen eben immer wieder sehr beschäftigt und auch schon häufiger darüber nachzudenken und auch sie irgendwie zu fassen, dass wir diese Begriffe, die ja wirklich nicht einfach sind, irgendwie näher gebracht bekommen. Und vor einigen Monaten war hier in Krefeld auch die Woche für das Leben und da wurde mein Vortrag dann eingefordert und war so in der Mitte der Zeit nach diesen Gedanken für die Verantwortung für das Leben.
Mhm. Sie haben gesagt, dass Sie in einem Werk gelebt haben, nämlich auf Schloss Kraheim, ein Werk, das sich für die Einheit der Christen einsetzt. Und Sie halten ja jetzt schon hier bei Radio Horeb seit 10 Jahren Vorträge. Sie sind tätig gewesen auch in der Seelsorgesprechstunde, halten auch regelmäßig den Impulsvortrag am Vormittag. Und viele Menschen haben Sie gebeten, doch einmal niederzuschreiben, was Sie in Ihrem Leben erlebt haben, den Glaubensweg, den Sie auch gegangen sind, vielleicht für einige, die Frau Dr. Königsgreven nicht kennen. Ihnen ist schon in jungen Jahren etwas passiert, was leider heute gang und gäbe ist, nämlich dass Sie auf einmal auch als alleinerziehende Mutter dastanden, weil Sie eine Scheidung durchlebt haben. Aber Gott hat, sagen Sie selber, immer wieder in Ihrem Leben gewirkt. Und so haben Sie auch ein Buch geschrieben, mit dem Titel Leben für die Einheit, ist im letzten Jahr im Bernardus Verlag Aachen erschienen. Nun möchte ich Sie auf unser heutiges Thema hin noch fragen. Worin sehen Sie die Einheit zwischen der Schöpfung und dem Tun des Menschen, gerade auch im Auftrag Gottes?
Ja, diese Einheit, die unser Gott eigentlich anvertraut hat, als Menschen ganz besonders mit einer Seele von Gott versehen und auch mit einem Auftrag von Gott versehen, dass wir diese Erde gestalten. Und das heißt, was mir immer ein wichtiger Gedanke war, diese Einheit, es war nicht so sehr das Ökumenische gedacht, sondern es war gedacht Einheit mit mir selber, Einheit mit dem Nächsten und Einheit mit Gott oder umgekehrt auch. Das heißt also, dass unser Leben eine gewisse Einheit hat, unser Leben anzunehmen, so wie es geworden ist, mit Schatten und mit Hellem. Und auf der anderen Seite die Beziehung zum anderen und die Beziehung aber als erstes zu Gott.
Und um nochmal auf Ihr Buch und Schloss Graheim zu sprechen zu kommen, Sie haben auch ein Kapitel schon auch dem Gartenbau gewidmet in dem Buch.
Ja, ich war also sehr stark vom biologischen Anbau übersetzt. Ich hatte vor, eigentlich Pflanzenzüchterin zu werden. Das habe ich dann nicht ganz erreicht, sondern ich war dann in der Wasserforschung tätig, im Max-Planck-Institut. Aber die Frage, es kam dieses Neue vom biologischen Anbau auf. Und als ich da in Graheim dieses große Gelände gefunden habe, da haben wir biologische Methoden angewandt, generell im Garten überhaupt, und sind dann, also ich glaube, ich habe sicher an die 100 Vorträge in der ganzen Umgebung gehalten, bis im Süden Bayerns, und mich für den biologischen Anbau eingesetzt, weil ich den auch unter unserer Verantwortung sah.
Und das ist vielleicht jetzt auch eine neue Facette, die der ein oder andere Hörer jetzt gerade auch von Ihnen erfährt und kennenlernt, von der man natürlich lesen kann in Ihrem Buch Leben für die Einheit. Und alle die Hörer, die sagen, das Buch, das möchte ich gerne haben. Alle Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.horeb.org, oder gibt Ihnen unser Hörerservice am Ende der Sendung, gebe ich Ihnen die Rufnummer bekannt. Ja, Frau Dr. Königsgräfin, jetzt freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Was ist das Leben? Was ist die Seele?
Ja, danke schön, Frau Böhler. Ja, liebe Freunde, würde ich sagen, von Radio Horeb, jeder von uns stellt sicher irgendwann mal die Frage nach dem Sinn des Lebens. Warum ist mein Leben so? Wie soll ich leben? Warum Freude und Leid? Und so viele Fragen und oft gar keine Antwort. Was ist überhaupt Leben? Wann endet es? Wir ahnen in unserem anscheinend endlichen Leben etwas von der Notwendigkeit des Unendlichen. Anselm Grün sagt, das Leben ist ein Geheimnis, das sich nicht mit Worten erklären lässt. Bilder kommen dem Geheimnis schon näher. Leben muss erspürt werden. Wie fühlt sich Leben an? Was heißt es, dass ich atme, dass ich sehe und höre, dass ich rieche und schmecke? Gott ist die Quelle des Lebens. Er ist der ewig Lebendige. Wenn wir in uns Lebendigkeit entdecken, dann sind wir auf der Spur Gottes. Dann ahnen wir, wer Gott ist, der Gott des Lebens und damit auch unser Gott. Er, der Tote lebendig machen kann. So wollen wir es auch beginnen, poetisch. Vor uns sehen wir einen Teich, denn das Leben ist, soll jetzt mal in Bildern eingefangen werden. Barbara Wolfers gestaltete einen immerwährenden Kalender mit Fotografien aus der Natur mit den folgenden Gedanken: Das Leben ist eine unendliche Geschichte. Sie erzählt dazu: An einem Sommertag um die Mittagszeit ist eine große Stille eingetreten. Der Wind hat sich gelegt, im Wald und auf den Wiesen ruhen die Tiere, im See spiegelt sich das Schilf, alles schweigt. Bis unvermittelt ein junger Frosch, der sich auf einem Blatt im Wasser bequem gemacht hatte, laut und vernehmlich fragt: Was ist eigentlich das Leben? Alle staunen über eine solche Frage. Eine Seerose entfaltet ihre Knospe und schiebt behutsam ein Blatt ums andere heraus und verkündet: Leben heißt wachsen. Aus dem Stimmengewirr einer Ameisenstraße lässt sich vernehmen, das Leben ist ein fortwährendes Auf-dem-Weg-Sein. Zwei Schäne unterbrechen ihr Turteln, heben die Köpfe und rufen, das wahre Leben beginnt mit der Liebe. Unbemerkt ist eine Wolke über den Wald herangeschwebt. Sie schiebt sich vor die Sonne und brummt, das Leben ist der Wechsel von Licht und Schatten. Fröhlich flattern Schmetterlinge von einer Blume zur anderen, naschen hier und dort und frohlocken. Das Leben ist Süße und Sonnenschein. Vom Sonnenlicht umspielt, vom Sande verzehrt, raunen die Wellen. Leben ist seine Sehnsucht erkennen und ihr folgen. Ein Baum lässt seine Früchte zur Erde plumpsen und grummelt, das Leben ist Frucht bringen und teilen. Und die Aalreusen, die den Arbeitseifer des Kutters nicht mögen, rufen keck, Leben heißt sich auch mal hängen lassen. Ein feiner Regen setzt ein. Die herabfallenden Wassertropfen plätschern dabei, Leben heißt auch weinen können. Da erhebt sich die Morgenröte in voller Pracht und spricht, ich, die Morgenröte, bin der Anbruch des neuen Tages. Das Leben ist endlich, aber in ihm liegt der Anfang einer unendlichen Geschichte. Hat nicht jeder dieser Stimmen eine Erkenntnis, die richtig ist und nicht zu leugnen und so unendlich frohmachend, diese Stimmen an einem Teich, in der Wärme der strahlenden Sonne eines Sommertages? Kann man sich das nicht so richtig vorstellen? Sie sprechen vom Wachstum, immer auf dem Weg sein, die Liebe, Wechsel von Licht und Schatten, Süße und Sonnenschein, Frucht bringen und teilen, aber auch sich mal hängen lassen und auch mal weinen können. Alles kann und darf da sein. Was ist denn nun mit dem Leben? Was haben uns die Biologen zu sagen? Oder die Philosophen und die Theologen? Die Biologen sagen uns, was das Leben ist, können wir nicht erklären. Gehen wir schrittweise vor. Auf der Straße liegt eine Katze. Es ist nicht viel Verkehr. Deshalb können wir zu ihr laufen und prüfen, was ist mit ihr? Atmet sie noch? Bewegt sie sich? Ist sie verwundet? Vielleicht überfahren worden? Oder schläft sie nur? Wir berühren sie. Sie ist noch warm. Aber kein Leben ist mehr festzustellen. Es ist traurig. Wir nehmen den kraftlosen Körper und legen ihn vorsichtig am Straßenrand ins Gras nieder, denn sie ist tot. Also, die Biologen sagen, wir können das Leben nicht erklären. Wir können nur die Anzeichen nennen, an denen man Leben erkennen kann. Und das Erste, das ist die Bewegung, die Atmung, die wir auch bei der Katze suchten. Dann aber auch die Nahrungsaufnahme, Verdauung zur Energiegewinnung, die Ausscheidungen, alles, was zum Stoffwechsel gehört und Wachstum ermöglicht, Vermehrung und neues Leben schenkt. Und dazu gehört noch die Reizbarkeit, dass ein Reiz eine Reaktion auslöst. Mit diesen Betrachtungen sind wir nicht viel weiter gekommen, die wir bei einem Tier prüfen können. Und noch viel komplizierter wird es bei den Pflanzen, die Anzeichen alle zu finden und noch viel mehr bei den Bakterien, die das Leben in kleinster Form kennzeichnen. Als ich noch Lehrerin war, habe ich die Schüler gefragt, ist der Apfel tot oder lebendig? Die Antwort war für sie nicht einfach. Sie kamen darauf, dass aus einem Apfel ein neuer Baum wachsen kann, also zumindest auf dem Samen, dass er also lebendig sein muss. Aber es scheint eine Grenzsituation zu geben, wo das Leben aus dem Tier entwichen ist und eine Sekunde später ist es tot. Es ist nicht mehr dasselbe. Es ist und bleibt ein Geheimnis, ein Mysterium. Was aufgebaut wurde, beginnt zu zerfallen. Aber hören wir noch einmal weiter, wie die Pflanzen sich vielleicht mal unterhalten, wenn sie es könnten. Mein Pollen gehört mir, sagte die Sonnenblume. Ich lasse niemanden naschen. Sie blühte noch eine Weile, verwelkte dann und hatte keine Samen, obwohl sie doch so schön war. Ich bin ich, sagte das Weizenkorn. Es war prall und goldgelb und voller Lebenskraft. ich lasse dich nicht in die Erde versinken. Und so blieb es heil und ganz für sich allein. Es wurde todeinsam und hatte keine Frucht. Ich lasse mich doch nicht zerschneiden und auspressen, sagte die Zitrone. Sie war auch reif und saftig. Sie lag noch eine Weile herum, verfaulte dann aber, stank und verging. Sie wollte doch nur sich selbst verwirklichen. Jesus aber sagt, wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer es aber hingibt, wird es empfangen. Leben kann nur durch Leben weitergegeben werden. Nur in der Beziehung der Liebe zu Gott und dem Nächsten erfüllt sich unser Leben, wird es kostbar. Wer sein Leben gegen den Anspruch Gottes hüten und schützen will, es vor dem Teilen mit anderen bewahren will, wird es verlieren. Wer es aber in Liebe verschenkt, wird über sich hinaus neues Leben finden. Befragen wir nun die Theologie, die Bibel. Wenn wir nach dem Menschen fragen, so finden wir in der Bibel im ersten Buch Mose 27 in der Genesis: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, als Mann und Frau erschuf er sie. Und im zweiten Bericht der Schöpfung steht, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde, aus Ackerboden und hauchte ihm Lebensodem in die Nase. So ward der Mensch ein lebendes Wesen. Gott gab dem Menschen etwas hinzu, was die Tiere nicht hatte, nämlich Atem von seinem Atem, Göttliches von seiner Qualität. Wir nennen dies die Seele. Die Bibel spricht in einer bildreichen Sprache. Und wenn sie von der Erde, dem Ackerboden spricht, dann sind wir wirklich körperlich aus den Stoffen der Erde gebaut, wie die Elemente und Mineralien, und haben im Bauplan vieles ähnlich mit den Säugetieren. Sogar den Aufbau unserer Gene haben die gleichen Bauelemente, vier verschiedene Basen. Der Mensch allein aber hat eine Seele und eine besondere Aufgabe von Gott erhalten, die Erde zu beherrschen und zu bewahren. Hildegard von Bingen schreibt in ihrem Buch Zivias, Wisse die Wege, vom Menschen und Kosmos durch die Visionen, die sie sieht und die ihr von Gott erklärt werden. Und so wird ihr gesagt, in klarer Sicht weist dies auf den Menschen, der mitten in der Kraft der vernunftlosen Gottesgeschöpfe als das einzige Wesen sinnlicher Tiefe steht. Das heißt also Sinn haben, sich besinnen können, nachdenken. Aus Erdenleben geheimnisvoll in vieler Herrlichkeit geschaffen, ist er von der Kraft aller Geschöpfe so umgeben, dass er in keiner Weise von ihr getrennt werden kann. Denn die Elemente der Welt sind für den Menschen geschaffen und bieten ihm ihre Dienste an. Der Mensch hingegen thront in ihrer Mitte und beherrscht sie nach göttlicher Verfügung. Den Menschen aber hast du mit dem goldenen Purpurdiadem des Verstandes und dem Ehrengewande sichtbarer Schönheit gekrönt. Als Fürsten hast du ihn auf den Gipfel der Vollkommenheit deiner Werke gestellt, die du alle in deiner Schöpfung gerecht und gut geordnet hast. Denn vor den anderen Geschöpfen hast du den Menschen mit großen, staunenswerten Würden begabt. So steht es im Wisse die Wege von Hildegard von Bingen. Gott stellt nach ihr den Menschen in Beziehung zur ganzen Schöpfung. Er und in ihr. Und er hat eine hohe Meinung von uns. Auch unsere Naturforschungen bestätigen dieses Bild. In den Dokumentationen, im Fernsehen über Tiere und Pflanzen wird uns gezeigt, wie die Blüten der Pflanzen mit allen Mitteln Schmetterlinge, Bienen, Hummeln oder selbst Kolibris anlocken, die mit ihrem speziellen Bau die Blüten bestäuben, wenn sie Pollen oder Nektar holen kommen. Die entstehenden Früchte dienen uns und den Tieren zur Nahrung. Honig versüßt das Leben. Alles steht in einer kreisförmigen Abhängigkeit voneinander. Alles wird gefügt in der Abhängigkeit von Sonne, Wasser, Erde, den Jahreszeiten. Und wir können erkennen, wie das Wort sich bewährt in den Trieben der Tiere, denkt Gott für sie. Und dennoch haben sie gewisse Freiheiten zu wählen und sich am Leben zu erfreuen, Gefühle zu haben. Meine Schüler fragten mich früher, hat der Hund eigentlich eine Seele? Wie kommst du darauf, frage ich. Der Hund freut sich so, wenn ich nach Hause komme. Und wenn ich mit ihm schimpfe, schaut er ganz schuldbewusst. Er kann mich richtig verstehen. Können wir darauf eine Antwort geben? Was ist nur die Seele? Fragen wir weiter bei Hildegard von Bingen. Sie sieht in einer Vision, wie im Mutterleib die Seele von Gott eingesenkt wird und alle Glieder des Menschen erfüllt, indem sie das Herz berührt, dann das Gehirn und alles mit Lebenskraft durchströmt. Sie schreibt dazu, wie ein Baum in seinen ersten Trieben zart ist, dann die Frucht ansetzt und endlich zum Genusse ausreift, so entfaltet auch die Seele ihre Kräfte fortschreitend im Verhältnis zum Leib. Die Seele belebt den Leib und leitet auch in die Sinne den Lebenshauch. Und so gibt die Seele dem Körper das Leben mit den zwei Hauptkräften, nämlich Erkenntnis und Wille. Und schenkt ihm das lebendige Antlitz mit Gesicht, Geschmack, Gehör, Geruch und Gefühl. Wird dann der Mensch durch die Außenwelt berührt, so wird er wachsam mit seiner Seele reagieren. So ist die Seele der innere Halt und die Trägerin des Leibes. Wir sehen, wie wichtig es ist, die Wirkung der Seele auf den Leib zu erkennen. Denn sie ist die Verbindung zu Gott, zur göttlichen Welt, die ja meist für uns unsichtbar ist. Im Psalm 139 heißt es, denn du hast mein Inneres geschaffen und mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Als geformt wurde im Dunkel, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand. In deinem Buch war schon alles verzeichnet, meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Gott ist der Schöpfer des kleinen Wesens im Leib der Mutter. Wie hören wir auf diese Worte im Herzen beim Wort Abtreibung? Können wir ermessen, welchen Kummer wir Gott damit zufügen, welche Pläne Gottes wir damit zerstören? Fragen wir weiter. Welche Aufgabe hat die Seele noch? Die Seele ist also die Verbindung zu Gott, zur göttlichen Welt, zur Mystik und kann Erfahrungen machen, die vielleicht nicht jeder kennt, denn sie sind Geschenke Gottes. Aber der Mensch kann Voraussetzungen schaffen, empfangen zu können. Hier möchte ich einiges von der seligen Schwester Ulrika berichten und von ihren geistlichen Erlebnissen, die Gott ihrer Demut schenkte. Sie lebte von 1882 bis 1913 und wurde als Ulrike Nisch in einer armen Familie geboren, in dem die Eltern durch Ulrika die Heirat erkämpften. Das zarte Mädchen hatte schon früh einen Hang zur Stille, zum Gebet. Ich will hier jetzt nicht ihre Lebensgeschichte erzählen, die nicht einfach war, sondern nur, dass über mehrere Stationen sie Küchenschwester wurde im Institut der Barmherzigen Schwestern von dem Heiligen Kreuz in Hegne. Ihrer Novizenmeisterin sagte sie, geben Sie mir einen Posten, wo ich viele Opfer bringen kann. Nun gab sie, wie die kleine Theresia, alle Liebe den Herrn und opferte ihm alle Schwachheiten auf. So hatte sie ein ganz inniges Verhältnis zu ihrem Schutzengel. Schon von Kindheit an konnte sie ihn sehen, wie ihre Tante bezeugt. Einmal kam ihre Oberin auf den Schutzengel zu sprechen, als sie aus den Äußerungen von Schwester Ulrika den Eindruck gewann, dass sie ihren Schutzengel sähe. Um sich zu vergewissern, fragte sie, sehen Sie denn wirklich Ihren heiligen Schutzengel? Ja, antwortet die Befragte ganz unbefangen, den sehen doch alle Menschen. Seit wann sehen Sie ihn? Schwester Ulrika wurde verlegen und sagte nur zögernd, ich habe doch gemeint, alle sehen ihn. Nun erklärte ihr die Schwester Oberin, dass dies nicht der Fall ist, dass dies eine besondere Gnade sei, die ihr Gott geschenkt habe. Geistliche Geschenke werden dem Menschen über die Seele vermittelt und die bedient sich des Körpers, um mehr zu sehen und mehr zu hören, als sonst normal ist. Weil Ulrika niemals über ihren Schutzengel mit anderen gesprochen hatte, glaubte sie, dass alle Menschen ihren Schutzengel sehen können. Wir wissen von vielen Heiligen, dass sie bei Visionen körperlich vielleicht ganz gefühllos sind und ihre Umgebung nicht mehr wahrnehmen, wie auch Ulrika dies immer wieder erlebte. Aber auch wir normalen Menschen können Dinge erleben, die wir uns nicht immer ganz erklären können, die wir dann vielleicht Zufall nennen. Es war in den 80er Jahren, als ich bei Freunden in Jerusalem war. Mitten in der Nacht werde ich durch eine Stimme wach, die zu mir sagt, Mütterlein, dein Bruder wäre gestorben. Mein Herz schlug mir bis zum Halse. Die Sorge, die ja plötzlich auftauchte, denn mein Bruder war ja gar nicht krank gewesen, als ich nach Israel flog, aber ich konnte mich beruhigen, wäre gestorben, also war er es nicht. Ich begann zu beten und zu danken. Und als einige Zeit später wieder in Deutschland war, rief ich meine Schwägerin an und erzählte ihr mein Erlebnis. Sie vergaß fast zu atmen und bestätigte, dass mein Bruder einen schweren seelischen Schock hatte und beinahe das Herz ausgesetzt hatte zu der Zeit, als ich die Stimme hörte. Wie liebevoll, dass ich mit Mütterlein angeredet wurde und mir etwas mitgeteilt wurde von höchster Wichtigkeit, was ich sonst ja nicht wissen konnte. Die moderne Psychologie weiß mit dem Begriff der Seele nicht mehr viel anzufangen. Sie untersucht mehr seelische Phänomene, die sie mit ihren Untersuchungsmethoden einzuordnen versucht, wie die Begriffe Instinkte, Lernen durch Versuch und Irrtum, Übersprunghandlungen und so weiter. Allen weiteren Begriffen steht sie mit Vorsicht gegenüber, weil immer bei ihr nur die große Zahl, nicht Einzelnes, unsere Aussagen gestatten über den Menschen und seine Seele. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, dass bei den Wahlprognosen nur ein repräsentativer Durchschnitt recht gute Voraussagen machen kann. Als Symbol für die Seele wird oft ein Gefäß dargestellt mit einem oberen Hals und einem Krug ähnlich, auf dem es steht. Der obere Teil stellt das Bewusstsein dar und alles, was dazugehört, mit Wille und Entscheidungsmöglichkeit, unser Lernvermögen, unser Verstand und Intelligenz, die Einordnung all dessen, was auf uns trifft. Es ist dies uns mehr oder weniger zugänglich in der Form des Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis. Dort finden wir auch Motive für unser Verhalten, zumindest vordergründig. In Wirklichkeit werden unsere Motive oft aus dem Unbewussten gesteuert. Und im Unbewussten haben wir vor allem die Gefühle ihren Raum, Freude, Friede, Dankbarkeit, Liebe, Zuneigung und Sympathie. Sie werden oft aus den Tiefen gespeist, die uns gar nicht bewusst sind. Warum bin ich beim Aufstehen heute so richtig drauf, so gut, freue mich auf den Tag, bin voller Tatendrang? Ein anderes Mal fühle ich mich müde und lustlos, bin schlapp und wäre froh, wenn der Tag vorbei ist. Aber da sind auch die negativen Gefühle wie Ängste, Neid, Groll, Unfriede, Zwietracht, Gleichgültigkeit, Hass, Antipathie und Aggression. Und da sind die Süchte in der Tiefe und Schuld und Sünde. Wir merken, das ist uns gar nicht so recht, aber wir neigen dazu, eben vieles zu verdrängen. Denn zwischen den beiden Bereichen ist ein Filter, mit dem wir entscheiden, ob etwas Unbewusstes nach oben ins Bewusstsein kommen darf oder lieber in der Tiefe bleiben soll, damit wir es nicht noch einmal anschauen müssen. Und dieses Filter gibt uns die Möglichkeit zu verdrängen oder durchzulassen ins volle Bewusstsein. In der untersten Tiefe des Unbewussten liegt unser Schamgefühl, die Beschämung, das Tabu. Und wie viel Kraft kostet die Verdrängung? Ich will nicht daran rühren. Als ob wir einen Korken dauernd unter Wasser halten müssen, der aber immer wieder hochspringen will. Aus dem oberen Bereich des Bewussten gestalten wir unser bewusstes Leben mit unseren Erfahrungen, unserem Können, den Kenntnissen, unseren Denkgewohnheiten, unseren Motiven. So meinen wir. Aber das Unbewusste in unserer Seele spricht genauso stark mit. Auch wenn wir es meist nicht wissen und noch nicht einmal vermuten. Die Seele ist das, was die Bibel das Herz nennt, unsere Persönlichkeit. Unser Geist wird in der Psychologie oft mit dem Gehirn gleichgesetzt. Man sieht in den verschiedenen Gehirnteilen seine Leistungen und Zentren für die verschiedenen Aufgaben. Medizinisch wird oft ausgedrückt, dass alles im Gehirn gespeichert wird. Was ist aber, wenn der Mensch stirbt? Dann stirbt auch das Gehirn. Der Gehirntod wird heute oft als Zeichen des Todes gesehen. In unserer Seele wird alles gespeichert und aufgezeichnet mit den Gefühlen. Und ich denke, dass das Gehirn verglichen werden kann mit einem Klavier, auf dem ein Künstler nach einer Komposition spielen kann. Mit den Tasten und ihren Drahtverbindungen werden die Töne erzeugt, der Wohlklang der Melodie. Und die Kunst des Spielens vermittelt die Seele des Pianisten, der die Partitur zum Leben bringt. Aber das Klavier, das Gehirn, ist nur der Vermittler. Haben wir uns schon einmal gefragt, was wir unserer Seele, die aus Gottes Hand stammt, alles zumuten? Und damit vielleicht auch unserem Schutzengel? Wie sie verletzt wird durch die Sünde, durch ein falsches Leben. In der Sünde zu bleiben, ist, als ob wir tot wären, so sagt Jesus im Gleichnis von den beiden Söhnen. Lukas 15, 24, dieser, dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Wie können wir uns nun die Seele vorstellen? Ich denke, dass die Seele mit dem ganzen sichtbaren Körper vereint ist, alles durchlebt und zu unserer Persönlichkeit gehört, einfach ausgedrückt, sie sieht aus wie du und ich. Wenn sie sich vom Körper trennt, nimmt sie unser Aussehen mit, unsere Erfahrungen, Erinnerungen, Erkenntnisse, unser inneres Sein und Denken. Nur unsere gebeichteten Sünden, die uns erlassen wurden, sind gelöscht, aufgelöst, vergeben. Welche Erleichterung für unser Sterben. Unser Denken, Glauben, unsere Bewertungen im Hinblick auf Jesus Christus, Gott in den Nächsten, bleiben als Werke. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in diesem Leben erkannt und getan haben, wie wir gelebt und geliebt haben, wie wir uns nach Gott gesehnt haben und nach der Hochzeit mit dem Lamm. Und die Kraftquelle unserer Seele muss immer wieder aufgefüllt werden durch die lebendige Beziehung zu Jesus Christus, durch Gebet, Betrachtung der Bibel, durch Liebe zu Jesus, dem Vater und dem Heiligen Geist. Die Sakramente der Beichte, der Umkehr und der Eucharistie machen uns durchlässig für die Gnaden, die uns zur Vollkommenheit führen sollen. Und dies hat auch Einfluss auf unser körperliches Leben, auf unsere Gesundheit, unsere Kraft, mit den Unbilden des Lebens und des Leidens fertig zu werden. Auch mit den von uns, von Jesus angesagten Nöten der Endzeit. Was ist nun der Sinn des Lebens? Wenn der Körper erstirbt, erwartet uns Gott zur himmlischen Hochzeit mit seinem Sohn, um in ewiger Freude mit ihm verbunden zu sein. Ein Hymnus von Hildegard von Bingen. Dich, hoher Schöpfer, lobe der Mensch mit Leib und Seele, heil sich erhoffend. Klein und gering nur steht er im Weltall. Doch er allein trägt, Schöpfer, dein Abbild leuchtend im Geiste, wenn er im Leben lauteren Herzens höchster dir huldigt. Gott unsere Seele Licht unseres Lebens, Lob unserer Lippen, fülle das Herz aus, dass wir dich lieben, Vater im Himmel. Amen.
Das war der Vortrag Was ist das Leben, was ist die Seele? Das Vortragsthema von Frau Dr. Ursula Königsgreven aus Krefeld. Leben, ja, das heißt wachsen, ist ein fortwährend auf dem Weg sein, ist Süße und Sonnenschein, seine Sehnsucht erkennen und ihr folgen. Leben ist Frucht bringen und teilen. Das Leben ist von Gott gegebenes Sein. In unserer Seele, ja, da wird alles aufgezeichnet und gespeichert, was wir je in unserem Leben erlebt haben. Geistliche Geschenke werden dem Menschen über die Seele vermittelt und finden ihren Ausdruck in unserem Körper, meist über die Augen. Die Seele ist der innere Halt und die Trägerin des Leibes. Unsere von Gott geschaffene Seele lebt über unseren Tod hinaus weiter. Das waren jetzt so einige Punkte aus dem Vortrag von Dr. Königsgreven. Wir möchten jetzt mit Ihnen über diesen Vortrag ins Gespräch kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wer uns interessiert, worin sehen Sie den Sinn des Lebens, den Sinn auch Ihres Lebens? Wie nähren Sie Ihre Seele, Ihren Körper, Ihren Geist? Wie steht Ihnen vielleicht auch manchmal Ihr Kopf, Ihr Verstand im Wege, damit Sie etwas mit der Seele, wir sagen auch gerne mit dem Herzen, erfassen können? Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen. Was ist das Leben? Was ist die Seele? Gleich geht es weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Willkommen im Programm bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme, heute mit dem Vortrag Was ist das Leben, was ist die Seele, mit Dr. Ursula Königsgreven. Frau Dr. Königsgreven, mir ist bei Ihrem Vortrag so Folgendes durch den Sinn gegangen, nämlich ich habe mich gefragt, wie wirken denn Geist und Seele zusammen? Weil im Katechismus oder im Glauben unserer Kirche sprechen wir ja auch meist von der Geistseele.
Ja, ich denke, also alles, was wir so mit Geist bezeichnen, ist eigentlich etwas aus dieser unsichtbaren Welt. Und ich würde sagen, weil die Seele ja auch unsichtbar ist und etwas Göttliches ist, kann man auch Geist-Seele sagen. Ich vermeide an sich den Ausdruck, weil er in der Esoterik gebraucht wird. Und dann ist es etwas anders gefühlt. Und deshalb aber eben, das ist genauso diese Frage, was ist zum Beispiel die Wirkung des Heiligen Geistes, der sich mit unserem Geist verbindet, den wir verstehen können, den wir aufnehmen, der in uns wohnen will. Das heißt also, das ist alles ein Zeichen der unsichtbaren Welt und der göttlichen Welt. Aber mit Geist wird natürlich auch bezeichnet unser Denken und Tun. Wenn wir sagen, es ist jemand geistvoll, dann ist er klug, witzig, weiß viel und so weiter. Aber das sind ja auch diese, der Geist ist nicht sichtbar. Er kann sichtbar werden dadurch, dass man Denken aufschreibt und so weiter. Aber auch unser Denken ist ja auch nicht sichtbar. Es sind so diese Grenzen zwischen der materiellen und der immateriellen Welt.
Dankeschön bis hierhin. Ich darf jetzt Herrn Feldmann begrüßen aus Kassel. Grüß Sie Gott, Herr Feldmann.
Herr Kassel, grüß Gott. Mir ging es jetzt um Folgendes. Mir ging es darum, noch einmal den Unterschied, damit wir das alle lernen, herauszuarbeiten zwischen Verstand und Seele. Es ist doch so. Es wird uns von der Welt immer wieder gesagt, das ist alles Verstand. Das sind verschiedene Verstandesebenen bis unten hin. Und Seele gäbe es gar nicht. Und dieser Verstand sterbe eben mit dem Tod, da wäre eben alles weg. Jetzt muss es aber doch irgendwo beweisbar sein in der Philosophie, dass es Unterschiede gibt zwischen was nur der Verstand kann und was die Seele mehr kann. Das also an Beispielen herauszuarbeiten. Darum würde es mir gehen, dass man einem sagen kann, hör mal, es gibt etwas, das kann nur die Seele und nicht der Verstand. Darum geht es.
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch das, was meiner Frage nahe kommt, die ich Ihnen auch als Hörer gestellt habe, dass wir manchmal sagen, wir verstehen schwierig etwas mit dem Kopf, aber es tut meine Seele, mein Herz auch im gewissen Sinne nicht erreichen. Es bleibt auf irgendeiner der Verstandesebenen hängen. Frau Dr. Königsgreven.
Ja, ich habe ja an sich einen Vergleich gebraucht und das ist das Klavier. Und ich würde sagen, das Klavier mit all seinen Verspannungen und seinen Drähten und so weiter zu der Tastatur, zu den Saiten, entspricht als Bild unserem Gehirn. Und das ist auch notwendig, alles, was wir da brauchen. Und wir wissen, wenn unser Gehirn gestört ist, nicht richtig arbeiten kann, dass dann auch Einschränkungen da sind und nicht können und nicht mehr sein. Aber der eigentliche, das, was sagen wir mal an einem Klavier dann die Musik darstellt, die der Pianist im Grunde dann von der Partitur spielt. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist zwar Noten, kleine Bäuchlein mit ein Schwänzchen, aber diese Töne sind also ein Bild dafür, dass also unser Verstand, unser Gehirn, mit dem wir denken und Reize aufnehmen und Reize beantworten, das ist notwendig, das ist unser Instrument. Aber wenn das Gehirn also zerfällt im Tode, dann ist aber das, was alles bleibt, ist in unserer Seele. Und die nimmt auch alles mit. Und ich bin eben überzeugt, nur das, was ich hier ausgedrückt habe, alle gebeichteten Sünden, die sind wie weggewischt aus unserem Leben und brauchen uns nicht mehr zu belasten. Aber ansonsten nehmen wir die Erinnerungen mit und das ist ja unsere Persönlichkeit, was wir im Leben gemacht haben, wie wir gelebt haben. Und das ist entscheidend einmal in dem Gericht, wie wenn wir vor Gott stehen.
Könnte man nicht sogar auch noch sagen, das ist das, wie ich es für mich als Laie festmachen würde. Ich habe das Gewissen von Gott eingegebene Bewusstsein.
Ja.
Alle Verstandesmensch, der sagt, ich rechne jetzt eins ist eins, zwei, und das gibt eben zwei und nicht mehr, nicht weniger. Aber wenn ich jetzt sage, mein Gewissen kann mir sagen, das und das ist zwar jetzt richtig, weil ich das richtig empfinde, und jetzt sagt mir eine andere Stimme, Moment mal, das ist aus dem und dem Grund noch lange nicht richtig, jetzt sag mal bitte vorsichtig und lern erst mal. Könnte man das jetzt als Stück Einfluss der Seele bezeichnen?
Ja, also das Gewissen ist ja auch schon etwas Geformtes. Und das Gewissen ist das, was uns schon sagen kann, was Recht und Unrecht ist. Ob es immer ganz objektiv ist, es ist eine Frage. Das kommt auf die Art, wie unser Gewissen gebildet worden ist, an. Aber eben das, was eben bleibt, ist ganz eindeutig auch nach Hildegard von Bingen und ihren Visionen. Es ist die Seele, die auch von Gott erwartet wird, wenn wir durch das Tor des Todes eines Tages gehen.
Ja, bloß wie gesagt, wie kann ich das dem Mathematiker, der jetzt durch Deutschland tut, mit dem unsinnigen Slogan auf seinem Bus, Gott gäbe es nicht, wie kann ich dem klar machen, dass er trotz seiner Dummheit eine Seele hat?
Ja, also eigentlich ist alles, wenn wir zum Beispiel sagen, ich freue mich, ich fühle mich wohl, dann das ist einfach der Ausdruck unserer Seele.
Ja.
Ne? Und es mag sein, dass der Atheist das ja auch irgendwo hat.
Ja, er hat doch zum Beispiel sich hingestellt und hat also gesagt, das kam im Radio durch, ja, er könne also ohne Gott genauso human sein und die Oma über die Straße bringen. Das Gefühl hat er scheinbar auch so.
Ja, ich meine, wir wissen ja immer den Ausdruck, den ich auch richtig finde. Der Atheist kämpft gegen Gott und damit erkennt er ihn eigentlich an.
Ja.
So paradox das ist, ne?
Ja, das wäre dann das Argument, ja, solange sie hier gegen Gott kämpfen, wir müssen doch eigentlich Ruhe halten. Ja, das wäre das Argument gegen diesen Mathematiklehrer.
Ja, also eben auch ein Verstandesmensch. Ich bin selber Wissenschaftlerin, aber ich habe mich immer bemüht, beides zu pflegen, den Verstand und die seelischen Kräfte. Nur ein Verstandesmensch ist ja auch gar nicht mehr liebenswert.
Wie sieht das aus mit dem Zweifel? Könnte nicht auch der Zweifel ein Anhaltspunkt für die Seele sein oder ist der normal auch für den Verstand?
Also ich denke, ein Zweifel ist eben an sich, dass ich mich mit etwas auseinandersetze. Also Zweifel kann absolut gut sein, wenn ich dadurch angehalten werde, mich mit einer Sache intensiv zu beschäftigen, um meinen Zweifel zur Sicherheit zu bringen.
dann müsste es auch die absolute Wahrheit geben. Es müsste dann möglich sein, zusammen, wenn ich genau lerne, müsste ich zur absoluten Wahrheit kommen.
Ja, und aber wir sagen ja als Christen, die absolute Wahrheit ist Jesus Christus, ist eine Person. Und in dem Moment, wo ich an Jesus Christus glaube, ist mein Heil sicher.
Eben.
Herr Feldmann?
Ja, ich bedanke mich.
Bitte schön.
Danke für Ihre interessanten Fragen. Auf Wiederhören.
Und deswegen.
Auf Wiederhören. In Leinberg, das ist bei Nürnberg, da ist die Frau Hille, Maria Hille am Apparat. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Also ich möchte sagen, die Seele und die Leib, das spiegelt sich in Gesicht, ja. Aber es ist sehr, sehr schwer, sagen wir mal, wenn man schwere Kindheit gehabt hat und so. Und wenn man dann 52 Jahre alt ist und irgendein Satz taucht auf oder eine Situation und es tut dann noch weh. Also, und ich habe alles schon gebeichtet und durch zur Exerzitien gegangen und so. Und trotzdem, ich habe schon mal einen Beichtfahrer gefragt, es tut manchmal trotzdem noch weh, obwohl dass ich das alles schon zum Herrgott vorgebracht habe. Ich und manchmal, wie sie gesagt hat, lasse ich die Tränen irgendwie nicht ganz raus irgendwie und weiß nicht, wie ich das machen soll, dass das wirklich einmal zu einem richtigen Tränenfluss kommen könnte.
Ja, also ich kann Ihnen eigentlich dann nur die Gedanken, die mir so auch gut gefallen haben, von Pater Burp vor ein paar Tagen abends bei diesem Älterwerden, dass wir uns mal mit unserem Leben versöhnen müssen. Das heißt also auch schwere Kindheit mal annehmen, ja, danke Herr, es war so. Aber ich nehme es an. Es war so mein Leben. So bin ich geworden. Das heißt also, diese Leistung, die Pater Burp eigentlich auch sagt, im Grunde mit 40, 45 anfängt, ist ein Ja sagen und annehmen zu meinem Leben, so wie es ist, versöhnt zu werden. Und diese Versöhnung heißt also, Herr, ich danke dir für alles. Ich danke dir auch, was nicht gut war in meinem Leben. Es ist gehört zu meinem Kommen und nicht in Selbstmitleid stecken bleiben. Es ist also eigentlich eine Frage, wie ich mein Leben sehe, ob ich dann auch frohen Alters werden kann oder ob eben immer wieder das Alte wieder auftaucht.
Ja, das versuche ich schon immer, das ist schon klar, aber es ist trotzdem schwierig, sagen wir mal, weil das habe ich auch, also Selbstmitleid kenne ich eigentlich nicht so, also das habe ich schon alles für den Herrn gedankt und ich habe gesagt, ja, war immer auch bei mir, wie alles passiert und war immer Gott auch bei mir.
Mhm. Und manchmal ist es im Leben tatsächlich so, Frau Hille, dass die Dinge, das, was uns passiert ist, das, was unsere Seele geprägt hat, unser Leben, dass das einfach auch vor den Herrn getragen werden möchte und vielleicht auch beweint werden möchte. Und dass wir da auch Ja dazu sagen, dass jeder von uns es anders auch ausdrückt. Der eine bringt etwas ein, zwei, dreimal zur Beichte, ihm wird es bewusst und der Schmerz darüber wird ihm genommen. Aber jeder von uns hat andere Lebenswurzeln und drückt dann Dinge anders aus und erlebt es anders in einer anderen Schwere. Und auch damit zu sagen, ja Herr, so hast du mich geprägt, jetzt spüre ich wieder diesen Schmerz, ich schenke ihn dir, ich gebe ihn dir, heil du ihn, immer wieder neu, heil du ihn. Und was sicherlich der ein oder andere Hörer kennt, das ist dann, dass er sagt, ach, jetzt ist schon wieder dieser Schmerz, da habe ich doch schon und ich möchte das jetzt nicht. Aber dann im Schmerz vielleicht Ja sagen und es Gott zu übergeben.
Und das wird dann auch auf die Dauer wird das besser. Das ist schon ein Mühen in der Zeit auch, um zu dieser inneren Freiheit zu kommen. Also dass also ein Schmerz immer allmählich erst abklingt.
Ja, ich habe danach schon mal mein Leben so richtig, also von Kindheit bis ich geheiratet habe, so niedergeschrieben. Das war dann auch sehr heilsam. Ja, da sind auch Tränen geflossen, sagen wir mal. Ja. Dann, also das muss ja nicht einmal meine eigene Sünde gewesen sein und trotzdem tut es so weh.
Ja, das ist, wir werden ja verletzt, nicht nur durch unser eigenes Tun, sondern auch durch das Tun und Sein der anderen. Und die Liebe, die wir nicht bekommen haben oder die Schmerzen, die wir von jemandem zugefügt bekommen haben, das sind ja Dinge, die unsere Verwundungen sind. Und die können, aber wenn ich sie dazu Ja sage, so wie Frau Böhler auch gesagt hat, ja, Herr Eich, es war so, aber ich gebe sie dir, dann kann er die auch heilen. Aber das ist so ein Prozess. Aber das war eben auch schön, wie Pater Burb sagt, wenn wir das nicht machen, dann werden wir oft mit Bitterkeit durchsetzt und das, dann werden wir auch bittere Alte.
Na, das bin ich Gott sei Dank nicht.
Ja,
aber es tut trotzdem immer wieder weh, sagen wir mal. Ich weiß nicht, das habe ich als dann, naja, als Kind, als Jugendliche dann eigentlich zugeschlossen alles. Mhm.
Und vielleicht müssen wir dann sagen, ja, das gehört zu mir. Wenn ich das und das sehe, empfinde ich immer Freude. Und wenn ich das und das höre und sehe, dann kommt der Schmerz. Und dass er uns dann nicht mehr so im Griff hat, sondern wir sagen, ja, der gehört jetzt zu mir. Gut. Aber dort hinten steht jetzt die schöne Blume. Die ist auch da.
Jawohl.
Frau Hille, ich würde es gerne so stehen lassen. Wir sind am Ende unserer Sendezeit. Wir wünschen Ihnen gottesreichen Segen und ich denke, Sie haben mit vielen, vielen Hörern mit Ihrem Anliegen jetzt auch aus der Seele gesprochen.
Jawohl, vergelt's Gott.
Ja, auf Wiederhören. Ihnen möchte ich auch ganz herzlich danken, Frau Dr. Königsgreven, für diesen Vortrag. Was ist das Leben? Was ist die Seele? Frau Dr. Königsgreven, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten und reich gesegneten Tag. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Sendung.
Dankeschön. Und Ihnen das Gleiche wünsche ich auch. Einen guten Tag. Gottes Segen.
Für alle Hörerinnen und Hörer, die interessiert sind an dem Buch, das Frau Dr. Königsgreven geschrieben hat, Leben für die Einheit, Informationen bekommen Sie im Internet unter www.horeb.org oder beim Hörerservice. Das ist die Rufnummer 0700 7525 7525. Beim CD-Dienst, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, können Sie sich eine CD bestellen, die Rufnummer 0700 7525 7520. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen noch einen reich gesegneten Tag und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen, dass Ihre Seele genährt wird, dass Sie selber immer wieder Wege auch finden, wie Sie Körper, Seele und Leib in einer guten Weise ernähren können und Frieden finden. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.